So, und jetzt machen wir gemeinsam weiter in unserer aktuellen Predigtreihe Jesus überraschend anders. Wir machen da heute den dritten und jetzt auch letzten Teil dazu. Und auch heute wird es wieder einen Filmausschnitt dazu geben aus der Serie The Chosen. Da sind wir in Staffel 3 gerade unterwegs und ja, da werden wir uns nachher so einen Zusammenschnitt angucken von etwa 10 Minuten. Die ersten Fragen sind schon gekommen. Ob wir da nächstes Jahr weitermachen, Jesus überraschend anders mit Ausschnitten aus Staffel 4. Ja, müssen wir mal gucken, es wäre denkbar. Gebt doch gerne bei Gelegenheit mal eine kleine Rückmeldung, ob ja, ihr denkt, dass es ein Format ist, das irgendwie hilft, auch so Bibeltexte, Bibelgeschichten nochmal neu zu entdecken, vielleicht in einem anderen Licht zu sehen. Genau, da nehme ich das gerne auf und ja, bewegt das für das nächste Jahr. Bevor wir in die Geschichte von heute einsteigen, ein ganz kurzer Rückblick und Wiederholung zu den Themen von den letzten beiden Wochen. Denn ja, es soll sich ja auch bei uns einprägen und im Herzen festigen. Und da tut uns allen, mir eingeschlossen, immer wieder auch Wiederholung gut. Die letzten beiden Wochen haben wir eine sogenannte Sandwich-Geschichte aus den Evangelien miteinander angeschaut. Wir haben uns den Rahmen angeguckt, nämlich die Geschichte von Jairus und von seiner Teenager-Tochter, die im Sterben lag und die gestorben ist und die Jesus von den Toten auferweckt hat. Richtig krasse Geschichte. Und wir haben uns auch diesen Einschub angeguckt, diesen Mittelteil von einer Frau, die über 12 Jahre hinweg ihre Blutung, ihre Tage hatte und die Jesus aber auch ja, völlig geheilt und wiederhergestellt hat. Das waren zwei richtig, finde ich, ja, unglaubliche Geschichten, aber eben auch nicht nur Geschichten von damals, sondern ja, da steckt ja so viel Wertvolles auch für uns drin, weil das auch Aspekte und Prinzipien sind, die für unser Leben gültig sind und die Power haben. Und wir haben uns da aus Markus 5, wo diese Geschichte erzählt wird, 2 Verse genauer angeguckt. Einmal diesen Vers, wo es heißt, es ging Kraft von Jesus aus, als diese blutende Frau Jesus berührt hat. Und wir haben gesehen, was die Kraft von Jesus für Auswirkungen hat und ja, was seine Kraft auch in unserem Leben bewirken kann. Dass das nämlich ganz konkret heilende Kraft ist und lebensverändernde Kraft und rettende Kraft. Ja, und nach dieser konkreten Kraft dürfen auch wir uns alle ausstrecken. Und das letzte Mal ging es so darum, wie Jesus in einer absolut chaotischen Situation, in einer total aufgewühlten Situation so hineingefragt hat, was soll diese Aufregung? Und wir haben in dieser Geschichte gesehen, einmal mehr, dass Jesus sein Timing hat, so sein eigenes Timing, dass er auch seine ganz eigene und andere Sicht auf Dinge hat und dass er wirklich grenzenlose Vollmacht hat. Und ich glaube, wenn das so richtig bei uns ankommt, also nicht nur eine Theorie im Kopf ist, sondern ja wirklich eine richtige Herzensüberzeugung, dann können auch wir so manches Mal vielleicht ein bisschen weniger aufgeregt unterwegs sein, auch wenn um uns rum die Dinge chaotisch laufen oder die Umstände turbulent sind. Ja, heute geht es jetzt um eine ganz andere Geschichte. Die wird uns auch tatsächlich in allen 4 Evangelien berichtet. Jeweils, wenn man es so vergleicht, mit ganz großen und vielen Übereinstimmungen, aber auch überall so ein bisschen mit eigenem Akzent. Und wir lesen die Geschichte heute aus dem Lukas-Evangelium, aus Kapitel 9, ab Vers 10. Das schließt sich so direkt an die Aussendung der 12 Jünger. Ich lese mal nach der neuen Genfer Übersetzung ab Vers 10. Als die Apostel zu Jesus zurückkamen, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Danach nahm Jesus sie mit sich und zog sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück, das ist am See Genezareth, um mit ihnen allein zu sein. Aber die Leute merkten es und folgten ihm in großen Scharen. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Und jetzt wollen wir da mal reinschauen in den Filmausschnitt und vor allem sehen, wie es dann auch weitergeht, was dann passiert am Ende eines langen Tages. Ich mag das Ende hier, wie Matthäus sagt, mich überrascht nichts mehr. Und trotzdem gehe ich stark davon aus, dass er noch das ein oder andere Mal kräftig gestaunt hat. Ja, ihr alle kennt die Geschichte Speisung der 5000. So ist es überschrieben in den Evangelien. Ein echter Klassiker, so bestimmt eine der bekanntesten Geschichten in der Bibel. Und wir lesen jetzt noch mal kurz den Text aus Lukas 9 und schauen uns an, ja, was da auch für uns drin steckt. Den Vorspann haben wir schon gelesen und deshalb lese ich mal weiter ab Vers 12. Als es auf den Abend zuging, kamen die 12 zu ihm und sagten: Schick die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen und dort übernachten und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja an einem einsamen Ort. Jesus erwiderte: Gebt doch ihr ihnen zu essen. Wir haben 5 Brote und 2 Fische, mehr nicht, entgegneten sie. Oder sollen wir uns etwa auf den Weg machen und für alle diese Leute Essen kaufen? Es waren etwa 5000 Männer dabei. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Sorgt dafür, dass sich die Leute in Gruppen von je etwa 50 lagern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Als alle sich gesetzt hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann zerteilte er die Brote und die Fische und ließ sie durch die Jünger an die Menge verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss wurde aufgesammelt, was sie übrig gelassen hatten, 12 Körbe voll. Wieder mal echt eine krasse Geschichte. Also mit Jesus, er war wirklich ständig was los. Und ich finde, man kann aus dieser Geschichte auch total viel für sich rausholen. Ganz unterschiedliche Aspekte. Vielleicht habt ihr auch schon die ein oder andere Predigt dazu gehört oder euch selber damit auseinandergesetzt, euch Gedanken dazu gemacht. Mir ist dieses Mal so ein Satz von Jesus besonders hängen geblieben. Und zwar, als die Jünger zu ihm kommen, als sie ihm so die Lage schildern, eben, dass sie mitten in der Pampa sind, dass inzwischen die Mägen knurren, da sagt Jesus so ganz locker, ganz trocken irgendwie, Vers 13, gebt doch ihr ihnen zu essen. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Klingt ja schon fast so, als wäre das irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen ironisch gemeint oder nicht ganz ernst gemeint. Auf jeden Fall ja ziemlich amüsant, denn wie soll das bitte funktionieren? Das kann ja gar nicht funktionieren. 5000 Männer haben wir gelesen, also Frauen und Kinder, die Familien außenrum nicht einberechnet. Das war so üblich, dass man so die Statistik geführt hat. Also alles in allem kann man ja mal locker, weiß ich nicht, mal 3 oder mal 4 rechnen. Genau, das war eine riesen Menschenmenge. Das Ganze irgendwo im Nirgendwo, abgelegen am See Genezareth, und Jesus sagt: Gebt doch ihr ihnen zu essen. Wieso sagt Jesus sowas? Gibt es irgendwas, was er hier deutlich machen will? Irgendwas, was die Jünger hier so lernen und verstehen sollten? Ich glaube, ja. Ich glaube, dass Jesus mit diesem Wunder auch wirklich, ja, den Jüngern was beibringen wollte. Klar, er will die Bedürfnisse der Menschen stillen und er sieht die Menschen, die Menschenmenge. Aber er wollte, glaube ich, auch den Jüngern, ja, wirklich Prinzipien deutlich machen und zeigen, für was er steht. Und ich glaube, eine Sache, die die Jünger lernen sollten, ist, dass sie nicht nur so im menschlich-logischen denken, nicht nur so menschlich machbar denken und handeln, sondern dass sie sich wirklich auch einlassen und öffnen, ihren Horizont mal so weiten für das, was Jesus auch übernatürlich tun kann. Übernatürlich statt machbar. Denn da, wo Jesus ist, da gelten andere Gesetze. Der ganz natürliche und logische Weg wäre ja tatsächlich so gewesen, wie die Jünger das vorgeschlagen haben, eben dass die Leute am Abend wieder weggeschickt werden. Also wir lesen das ja so in Vers 12, als es auf den Abend zuging, kamen die 12 zu ihm, die haben sich so ihre Gedanken gemacht, die haben einen Plan entwickelt und sie haben zu Jesus gesagt, Jesus, schick die Leute fort, dann können die sich hier verteilen und ja, was zum Essen auftreiben, übernachten, denn wir sind hier an einem einsamen Ort. Ich finde, das ist so eine ganz logische Schlussfolgerung und irgendwie ein total vernünftiger Plan. Ich glaube, so hätte ich auch gedacht und ich glaube, so denke ich ehrlich gesagt ganz oft, wenn es irgendein Problem gibt, wenn es irgendeine Situation gibt, die irgendwie gelöst werden muss, dann ist ganz oft so mein erster Gedanke, was habe ich denn jetzt für Möglichkeiten? Was ist denn jetzt machbar? So wie bei den Jüngern, die haben geguckt, wie ist die Lage, wie sind die Gegebenheiten und haben sich gefragt, was ist denn jetzt das Naheliegende? Und ich meine, das ist auch nicht komplett verkehrt. Also Jesus hat sie jetzt da auch nicht irgendwie dafür ausgeschimpft oder irgendwas. Und von Grund auf hat Gott uns ja auch ein Gehirn gegeben, ja, dass wir durchaus einschalten sollten. Auch manchmal vielleicht sogar noch zu wenig einschalten, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und Gott hat uns Hände gegeben, nicht nur zwei linke Hände, sondern ja, genau, wir haben Hände, mit denen wir was anpacken können. Und das ist auch alles gut und alles richtig, aber es ist halt nicht alles. Denn auch diese Geschichte macht wieder so krass deutlich, dass im Reich Gottes auch andere Prinzipien gelten, dass es da ja diese Dimension des Übernatürlichen gibt, dass es mehr gibt als nur das Machbare. Und deshalb, wenn auch wir Lösungen suchen, wenn wir irgendwelche Entscheidungen zu treffen haben, als Einzelne in unserem Alltag oder auch als ganze Gemeinde, dann können wir hier wirklich lernen und mitnehmen, dass es so wichtig ist, dass wir nicht nur die Lage checken und gucken, was ist machbar, was kann ich, können wir tun mit unseren Möglichkeiten, sondern dass wir wirklich im Gespräch mit Jesus sind, ihn fragen und hinhören, Jesus, was hast du denn hier vor? Was hast du denn für einen Plan in dieser Sache? Jesus, wir brauchen hier eine Entscheidung oder es braucht hier eine Idee, es braucht hier eine Lösung. Jesus, wie denkst denn du darüber? Und als die Jünger dann so auch wirklich ins Gespräch mit Jesus starten, dann kommt der Satz von Jesus, Vers 13, gebt doch ihr ihnen zu essen. Und wir sehen, dass sie das ziemlich geschockt haben muss oder verwirrt haben muss. Die konnten erstmal gar nichts damit anfangen. Sie sagen dann, ja, wir haben 5 Brote und 2 Fische, mehr nicht, entgegneten sie. Oder sollen wir uns etwa auf den Weg machen und für all diese Leute Essen kaufen? Also die Jünger hatten echt erstmal keinen Plan. Aber Jesus holt sie dann im Gespräch raus aus diesem Denken und von diesem Ansatz, nur das Machbare zu sehen und die Sache nur rein logisch anzugehen. Und er nimmt sie dann Stück für Stück mit rein in das, was er im Sinn hat. Hier nämlich auch was Übernatürliches zu schaffen. Und ich finde, dass uns das total ermutigen kann, dass auch wir mehr in diesen Dimensionen Gottes denken, dass wir das mehr auf dem Schirm haben, irgendwie so präsenter haben für unser Leben, für unser Umfeld, für unsere Gemeinde, dass Gott ja ein Gott der Möglichkeiten ist, dass er keine Grenzen hat, dass er ja so viel mehr in petto hat wie nur das menschlich Machbare. Und es geht dabei nicht darum, habe ich ja schon so ein bisschen erwähnt, jetzt alles zu vergeistlichen oder so und den Kopf nicht mehr einzuschalten oder irgendwas. Aber es geht darum, ich denke, das ist der Punkt, mit Jesus im Gespräch zu sein und offene Ohren zu haben, ein offenes Herz zu haben. Und wenn er was reinspricht, wenn er uns führt, auch zu sagen, okay, Jesus, ich gehe diesen Weg mit. Ich bin bereit, mich vielleicht auch auf was ein bisschen Verrücktes mal einzulassen. Vielleicht eine naheliegende Option, eine logische Option irgendwie außen vor zu lassen, weil ich bereit bin, ja, den Weg zu gehen, den du hast, auch ja, mich einfach zu öffnen und voranzugehen in dem, was du auch Übernatürliches geplant hast. Ich finde das so einen ganz spannenden Punkt, um den mitzunehmen. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und nach haben die Jünger ja dann gemerkt, dass Jesus hier was vorhat. Und es gibt noch so eine Lektion, die sie hier, ich glaube, wieder aufs Neue gelernt haben. Und zwar diesen Punkt, dass Jesus ein echter Teamplayer ist. Ja? Dass Jesus ganz bewusst mit ihm gemeinsam zusammen Dinge macht und nicht alleine. Und ja, so ist Jesus bis heute. Und ich finde das ein echtes Geschenk, eine echte Ehre. Denn mal ehrlich, ich glaube, für Jesus wäre es um einiges einfacher, Sachen im Alleingang zu machen. Ohne uns. Jeder, der schon mal mit Kindern einen Kuchen gebacken hat, der weiß wahrscheinlich, was ich meine. Vorher auf den Fotos von der Kreativwerkstatt, das sah ja ganz gesittet aus und so weiter. Aber ja, was soll man sagen, wenn man vielleicht auch schon mal kleinere Kinder mit in der Küche hatte oder mit den Enkeln gemeinsam Kuchen gebacken hat, man weiß, wie das laufen kann. Ich habe euch ein Foto dabei. Jawohl. Ja, wenn da die Kinder sind, die dann die Eier aufschlagen wollen, die mit Mehl und mit Milch hantieren, die da rühren und schütteln und ja, mindestens genauso viel auch verschütten. Wenn dann im Anschluss, ich glaube, hier müssen erstmal Haare gewaschen werden und bestimmt auch der Fußboden gewischt werden. Also ganz ehrlich, allein wäre einfacher. Allein geht's schneller und doch. Auch für Eltern, es ist einfach was Schönes, es ist ja was Verbindendes, wenn man mit seinem Kind gemeinsam was macht. Gemeinsam zum Beispiel jetzt eben diesen Kuchen backt. Wenn man sieht, wie die Kinder Freude dabei haben, wie sie vielleicht nachher stolz drauf sind auf das, was sie geschafft haben, wenn sie vielleicht was dabei gelernt haben. Das macht Spaß, das ist schön. Eltern beziehen manchmal so, aber oft auch gerne ihre Kinder mit ein. Und ja, bei Jesus ist es ganz ähnlich. Er wäre nicht auf uns angewiesen. Er braucht uns nicht, um seine Ideen umzusetzen. Aber das Schöne ist, er will uns. Er braucht uns nicht, aber er will uns. Er will uns in seinem Team haben. Er will nicht nur, dass wir irgendwie daneben stehen und zugucken, was er so macht und ja, gucken und staunen, sondern er will uns ganz aktiv einbeziehen. Zusammen statt allein. Das ist seine Devise, sein Motto. Und ich finde das total mega. Vers 14. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, sorgt dafür, dass sich die Leute in Gruppen von je etwa 50 lagern. Da waren sie schon das erste Mal gefragt, die Jünger. Jesus hat ihnen einen konkreten Job, eine klare Aufgabe gegeben, ja, die auch wirklich verantwortungsvoll war. Weil ehrlich gesagt, ich stelle mir das gar nicht mal so einfach vor, für Ordnung, für Struktur zu sorgen bei, keine Ahnung, 15.000, 20.000 Leuten. Da musst du dir schon irgendwie was einfallen lassen, wie das funktioniert, dass sich da tatsächlich letztlich so 50er Gruppen dann bilden. Also ich glaube, die Jünger mussten ganz schön klare Ansagen machen, da richtig irgendwie das Ganze koordinieren. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen diskutieren, warum das jetzt so sein soll, warum 50 und nicht 70. Aber das war ihr Part, zu gucken, dass das läuft. Und Jesus hat seinen Part gemacht. Jesus war derjenige, der Brot und der Fisch vermehrt hat. Aber auch dann, als es so ans Verteilen ging, das haben wir ja total schön gesehen, waren die Jünger wieder richtig mit am Start und eingebunden. Vers 16, dann zerteilte er, also Jesus, die Brote und die Fische, und es heißt, und ließ sie durch die Jünger an die Menge verteilen. Wer schon Brot und Fisch vermehrt, der hätte das auch machen können, dass es direkt bei den Leuten in der Hand landet, ja. Aber er hat auch hier wieder die Jünger eingebunden. Er ist ein echter Teamplayer, der es liebt, Menschen an seinem Wirken und an seinen Wundern zu beteiligen. Und ich habe schon gesagt, das gilt bis heute. Jesus möchte auch dich und mich beteiligen an dem, was er tut. An dem, wie er im Leben von Menschen wirkt. An dem, wie er Bedürfnisse stillt, ganz praktische Bedürfnisse, geistliche Bedürfnisse. Er will es mit dir und mir zusammentun, mit uns gemeinsam so ein Team sein, um sein Reich zu bauen, um seine Gemeinde zu stärken, um Menschen zu segnen. Das ist echt, finde ich, so eine Ehre und so ein Vorrecht. Und ja, ich möchte dich da einfach herausfordern, auch immer wieder neu, ich glaube, man kann es immer wieder auch aufs Neue tun, so mit offenem Herzen hinzuhören, Jesus, welchen Part hast du denn gerade für mich? Wo willst du mich denn in der nächsten Zeit auch mit reinnehmen? Wo willst du mich mit einbinden? Was hast du denn mit mir vor? Und es ist ganz spannend, glaube ich, was Jesus dann so auch für uns im Blick hat und im Sinn hat. Und es lohnt sich, ja, das dann tatsächlich auch umzusetzen und anzupacken, was er für dich, für mich hat. Wir kommen noch zum letzten Vers und zu unserem letzten Punkt, wie die Geschichte dann auch ausging. Das lesen wir in Vers 17, da heißt es: Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss wurde aufgesammelt, was sie übrig gelassen hatten, 12 Körbe voll. Was zeigt uns das? Dass alle satt geworden sind, pappsatt geworden sind, ja, so dass sogar noch was übrig geblieben ist. Ich finde, das zeigt uns, dass Jesus wirklich das Prinzip der Großzügigkeit lebt, dass Jesus für totale Großzügigkeit steht, für Freigebigkeit, für Gebefreude. Ja. Die Leute haben nicht nur einen kleinen Snack bekommen. Ja. So würden wir vielleicht denken, ein Snack, das reicht doch erstmal so ein bisschen was in den Magen, so dass es erstmal ausreicht, dass es irgendwie gerade so passt. Aber Jesus hat dieses Prinzip großzügig statt ausreichend. Alle wurden satt und es waren 12 Körbe übrig. So geht Jesus mit den Menschen um. Er gibt ihnen so viel zu essen, dass ein richtiger Überfluss da ist, dass eine Fülle da ist. Und so geht Jesus auch mit uns um. Das ist seine Haltung, absolut großzügig zu sein, auch mit dir und mit mir. Er ist so, so großzügig in seiner Gnade, in seiner Vergebungsbereitschaft. Das feiern wir demnächst an Ostern, ja. Wirklich diese Großzügigkeit Gottes, dass er seinen Sohn gegeben hat, der am Kreuz für uns gestorben ist. Jesus ist so großzügig in seiner Geduld, auch in dem, was er uns anvertraut, in dem, was er uns zutraut. Es ist einfach eine Haltung, die Jesus ja, uns sein ganzes Leben über vorgelebt hat. Und ich glaube, es ist so gut, wenn auch wir uns davon anstecken und inspirieren lassen. Und wirklich auch so diese Haltung mehr und mehr annehmen. Mensch, ich bin so beschenkt durch Jesus. Ich bin so gesegnet durch seine Großzügigkeit. Auch ich will großzügig sein. Ich will nicht nur so ein bisschen hier und da guten Willen zeigen, sondern echte Großzügigkeit leben. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Bereich von Finanzen. Finanzen gehört das sicherlich auch dazu. Das ist eine super Möglichkeit, um das wirklich auch auszudrücken. Aber man kann auch sonst in so vielen Bereichen großzügig sein. Mit seiner Zeit beispielsweise. Ja, Zeit ist so ein wertvolles Gut. Jemandem ein offenes Ohr zu schenken, sich Zeit für jemanden zu nehmen, ist ein Ausdruck von Großzügigkeit. Man kann großzügig sein im Vergeben. Großzügig sein darin, wie man mit Schwächen, wie man mit Fehlern von anderen umgeht. Wie schön ist es, wenn wir uns da wirklich von Jesus anstecken lassen. Wenn wir Menschen sind, wenn wir eine Gemeinde sind, die gerne gibt, die gerne teilt, wo es nicht so darum geht, ach, wie viel muss denn sein und geht nicht auch weniger, sondern wenn wir wirklich so durch Großzügigkeit auch das Wesen und so den Charakter von Jesus widerspiegeln. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch mit uns beten und wirklich beten, dass Gott uns durch seinen Geist immer wieder auch im Alltag daran erinnert und uns echt Gelingen gibt, dass diese Prinzipien mehr und mehr auch von uns mit Leben gefüllt werden. Lass uns gemeinsam beten. Die ersten recken und strecken sich schon. Ihr dürft gerne aufstehen. Manchmal hilft das ja. Das ist sehr gut. Jeder, wie er möchte. Herr, wir danken dir für diese Geschichte aus deinem Wort. Wir danken dir, ja, dass es uns zeigt, wie sehr du ein Gott bist, der die Bedürfnisse der Menschen sieht. Du siehst die ja, geistlichen Bedürfnisse, du hast die Menschen gelehrt, du hast sie geheilt und du siehst die körperlichen Bedürfnisse. Ja, auch sowas jetzt wie das Bedürfnis nach Essen, Herr. Du hast es gesehen, du hast es wahrgenommen, du bist drauf eingegangen. Du siehst auch unsere Bedürfnisse. Du bist ein Gott, der uns sieht. Herr, und gleichzeitig danken wir dir für alles, was du auch die Jünger gelehrt hast und was du auch den Jüngern gezeigt hast an Prinzipien, ja, die dir wichtig sind, die für dich gelten. Und ja, aber auch wir sind deine Jünger, wir sind deine Nachfolger und auch wir dürfen daraus lernen, Herr. Herr, ich bete, dass dieses Prinzip von übernatürlich statt machbar ja wirklich noch mehr bei uns ankommt. Herr, so oft merke ich das auch bei mir, wie ich so im logischen Denken bin und im Bereich des Machbaren unterwegs bin und so nach naheliegenden Optionen und Lösungen suche. Aber Herr, ich möchte mich einfach ausstrecken, auch viel, viel öfter noch zu fragen, Gott, wie siehst du die Sache? Jesus, was hast denn du hier vor? Und wirklich damit zu rechnen, dass du ja auch immer wieder auch übernatürliche Dinge im Sinn hast und Dinge möglich machen möchtest, die menschlich gesehen nicht machbar wären. Herr, hilf da jedem Einzelnen von uns, das wirklich ganz neu auf dem Schirm zu haben. Und ich bitte dich, da wo Menschen hier auch gerade ja, eine konkrete Entscheidung vor sich haben und irgendwie eine Lösung her muss, irgendwie eine Idee braucht, wie es weitergehen kann, dass du da wirklich klar hineinsprichst, auch durch deinen Geist, und wirklich klar wird, Herr, was du da im Sinn hast. Und schenk uns den Mut, wenn wir wissen, es ist dran, auch etwas auszuschlagen, was machbar wäre, auf einen anderen Weg einzulassen, dass wir es wirklich machen im Glauben, Herr. Und ich danke dir so sehr dafür, dass du die Dinge nicht alleine tust, sondern dass du wirklich dieses Prinzip hast, mit uns zusammen ein Team zu bilden und mit uns und auch durch uns, ja, zu wirken, Herr. Was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht, Herr. Hilf uns, dass wir das nicht als selbstverständlich nehmen und ja, dass wir wirklich danach fragen und dafür offen sind, was du auch ja, für ein Part für uns vorgesehen hast. Herr, hilf uns wirklich, unseren Platz einzunehmen. Hilf uns, am richtigen Platz zu sein, bereit zu sein, das wirklich anzugehen und anzupacken, was du für uns hast, Herr. Wir wollen uns wirklich beteiligen lassen an deinem Wirken, Herr. Jesus, und du hast es uns gezeigt, auch hier in dieser Geschichte, was es bedeutet, wirklich großzügig zu sein. Und ich bete auch, dass dieses Prinzip ja, sich noch viel mehr auch in unserem Leben, in unserer Gemeinde breit macht. Herr, dass wir wirklich ja, auch selber auch als Beschenkte wirklich das Prinzip der Großzügigkeit leben. Du bist ein Gott, bei dem die Fülle ist. Du bist ein Gott, der im Überfluss gibt. Herr, hilf uns, auch diese Haltung anzunehmen. Lass uns wirklich ja, Lernende sein. Lass uns Jünger sein, die dir nachfolgen auf dem Weg und die das Stück für Stück in ihrem Alltag umsetzen. Herr, hilf uns dabei, dass wir eine Gemeinde sind, die wirklich auch nach deinen Prinzipien lebt. Herr, wir beten, so wie es im Vater unser heißt, dass dein Reich kommt und dass wirklich dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Wir ehren und preisen dich. Amen.